Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute mit Tata, Episode 50. Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 4.11.2021. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT und am anderen Ende der Leitung ist...
Der Mann, der jetzt gerade eine Flasche Sekt aufgemacht hat, um unser 50. Folgenjubiläum zu feiern natürlich. Hier ist Jörg Heidrich und ich freue mich, dass 50, Holger, das hätten wir auch nicht unbedingt seinerzeit.
Nee, das können wir sogar nur virtuell anstoßen.
Das ist ja jetzt auch schon fast dann 2 Jahre, haben wir auch demnächst dann noch. Das feiern wir aber nicht nochmal extra. Genau, wir haben heute so einen freien Thementag, freies Thema. Also wir haben ein Vorgespräch. Open Stage, genau. Und um Open Stage hier angemessen zu füllen, haben wir einen unserer Lieblingsgäste, herzlich
Jörg,
willkommen.
Jörg, hast du schon Sekt getrunken?
Nein, herzlich willkommen. Ich bemühe mich, in Feierlaune zu kommen. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Schwenke. Hallo, Thomas.
Hallo Jörg, hallo Holger, auch ein schönes Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe versucht, nicht sofort mit dem Lachen loszuprusten. Und ich freue mich sehr, 50. Folge, herzlichen Glückwunsch. Und ich finde eure Sendung ja großartig, den Podcast empfehle ihn gerne weiter und denke, das werden noch wahrscheinlich viele, viele mehr werden an Folgen.
Dankeschön. Ich habe übrigens gerade heute euren Podcast gehört, den von dir und Herrn Richter, die Rechtsbelehrung. Ein sehr großer Hinweis bei dieser Gelegenheit, da mal reinzuhören. Es ging diesmal um Corona und Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Datenschutz. Fand ich super spannend, sehr lehrreich. Aber ich habe gehört, ihr hattet die 99. Folge und dann hast du irgendwie etwas Irritation reingebracht und hast gesagt, ja, das war's dann wohl. Und dann wusstet ihr irgendwie ein paar Minuten damit verbringen, den Hörern zu sagen, dass das jetzt nicht die letzte Folge ist. Ich weiß nicht, wie ihr darauf gekommen bist.
Ich meinte nur so der Podcast-Abschnitt, so 100 Folgen sind ja so ein wesentlicher Schritt und das meinte ich damit. Was danach kommt, wissen wir ja noch nicht, aber das werdet ihr auch noch bald erfahren. Bei dem Tempo.
Ja, wenn wir mal erwachsen sind.
Nur noch 2 Jahre, oder?
Ja, stimmt.
Also was ich nicht gedacht hätte, bevor ich Thomas gleich nochmal vorstelle, obwohl er natürlich geneigten Hörern dieses Podcasts bekannt ist, weil du bist, glaube ich, schon zum dritten Mal bei uns zu Gast und damit Rekordhalter. Genau. Mag ich dich kurz vorstellen? Dr. Thomas Schwenke ist Rechtsanwalt in Berlin. War mal in einem vorherigen Leben Diplom-Finanzwirt und, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich auch beim Finanzamt beschäftigt. Hat er einen Master of Law in Auckland gemacht, hat dann 2016 promoviert zu Wearables, wenn ich mich richtig entsinne, also zu Google Glass, glaube ich, insbesondere. Ist auch schon irgendwie vergessen, Google Glass, ne? Vielleicht sprechen wir über sowas gleich auch nochmal. Ist zertifizierter Datenschutzauditor, Rechtsanwalt, wie gesagt, seit 2007 und Autor, Referent, also einer der besten Referenten in dem Bereich, den ich kenne, und Podcaster in der Rechtsbelehrung, aber das hatten wir gerade schon. Also nochmal formal ganz herzlich willkommen, Thomas.
Danke, danke schön, vielen Dank.
Wearables, ist es eigentlich noch relevant? Also so hat man Google Glasses irgendwie relevant weiterentwickelt?
Im Business-Bereich werden die weiterhin entwickelt, genauso wie Augmented Reality potenziell auch weiterentwickelt wird im Hintergrund. Man hört immer wieder Neuigkeiten und wir stehen immer kurz vor dem Durchbruch. Ich denke auch, dass der kommen wird. Und ansonsten ist es wie häufig mit Schlagwörtern, die gehen irgendwann mal die normale Sprache über. Keiner spricht von Wearables, aber wir haben alle irgendwo kleine elektronische Geräte. Man spricht ja eher vom Internet of Things. Also sagen wir mal auch Smartwatches sind ja Wearables, die man hat, oder Ringe, die man während der Nacht trägt, um den Schlafrhythmus zu messen. Also die haben sich tatsächlich durchgesetzt und davon
Was, es haben sich Ringe durchgesetzt, die man während der Nacht trägt, um seinen Schlafrhythmus zu messen? Ich höre davon das erste Mal.
Anekdotische Evidenz. Also ich kenne alleine 2, ich glaube 3 Leute, die tatsächlich nutzen. Ich habe es letztens auch getestet und es ist schön, man hat endlich mehr zu tun, wenn man aufwacht, sonst kann man immer nur aufs Handy, Social Media blicken und so hat man auch seine Schlafdaten, um sich morgens erstmal zu unterhalten, um eine Rechtfertigung zu haben, nicht sofort aufstehen zu müssen.
Das finde ich gut und angemessen. Holger, entscheide du, ist es schon im Mainstream angekommen, kennst du es?
Nee, ich habe jetzt gerade irgendwie so ein völlig weirdes Video gesehen, wo irgend so ein Konzernchef in so einer virtuellen Welt spazieren geht und an einem Pokertisch sitzt und irgendwelche Dinge tut. Wie hieß das nochmal? Metaverse oder so. Aber ansonsten habe ich von dem Konzern noch nie irgendwas gehört. Kennt jemand Meta?
Ich weiß nicht, aber ist es zufällig derselbe Mann, der mit einer wehenden US-Fahne auf einem E-Foil-Board auf dem Wasser letztens surfte?
Am Force of July.
Ja. Ganz vorne mit dabei.
Aber es sah schon cool aus, muss ich sagen.
Ja, muss man sagen. Ich meine, wenn man keine Rakete gebaut hat, muss man irgendwas anderes.
Eine
machen.
Sein. Muss man eine Rakete sein.
Ja. Wenn auch nur virtuell. Im großen Internet of Things. Naja, gut, wir werden es erleben. Wir können ja am Schluss auflösen, von wem wir gesprochen haben. Das weiß mit Sicherheit niemand.
Bestimmt niemand.
Ja, wir werden über Meta-Dinge, Meta-Diskussionen werden wir auch noch führen gleich, denke ich.
Ach so, ja, dann da bin ich immer gespannt.
Ja, genau. Also ihr merkt schon, wir haben kein festes Thema, aber wir werden so immer hier so als Überschrift irgendwie Datenschutz heute Morgen mal so einen Rundumschlag machen mit Themen, die uns da beschäftigen, mit Diskussionen, die gerade geführt werden, mit einer Meta-Diskussion im wahrsten Sinne des Wortes und auch mit Augmented und Virtual Reality, weil, wie wir gelernt haben, in der Metadiskussion ist das eine der großen Themen.
So wie ich die Einladung verstanden habe, sprechen wir heute über Tannenbäume und Transhumanismus, richtig?
Tannenbäume und Transhumanismus, genau, mein Kernthema.
Wunderbar.
Ich bin raus.
Gut, dann übernehme ich jetzt mal und fange an mit unserem obligatorischen...
Das Bußgeld der Woche.
Heute habe ich ein Bußgeld der Woche mitgebracht aus Norwegen. Jetzt muss Holger wieder sagen, warum denn Norwegen?
Warum denn Norwegen, Jörg?
Norwegen gehört ja nicht zu den Staaten in der EU. Hoffentlich begebe ich mich jetzt nicht aufs Glatteis. Doch, ist so, ne? Aber sie gehören zum EWR, Europäischen Richtig. Wirtschaftsraum, und deswegen gilt da auch die DSGVO. Dazu gehören noch Island und Liechtenstein. Und deswegen haben wir auch wir haben tatsächlich sehr interessante, das ist bestimmt das dritte Bußgeld aus Norwegen, weil die haben echt interessante Bußgelder. Hier geht es um eins meiner Lieblingsthemen, weil mich das so ein bisschen am meisten mit beschäftigt, Privacy by Design und Artikel 32, also technischer Datenschutz, und es geht um eine Datenpanne. Und zwar ist der Empfänger des Bußgeldes, ist die Gemeinde, oh Gott, das kann ich gar nicht aussprechen, Ostre Toten, irgendwas mit Toten. Das Bußgeld betrug 4 Millionen norwegische Kronen. Ja, das Problem hatte ich beim letzten Mal auch. Das sind ungefähr 409.000 Euro. Was ist passiert? Es kam zu einer Datenpanne, welche diese Gemeinde der norwegischen Datenschutzbehörde gemeldet hat. Und es geht tatsächlich um einen Ransomware-Angriff. Da war Anfang des Jahres waren die IT-Systeme dieser Gemeinde Ziel dieses Angriffs, und es wurden gespeicherte Daten von den Angreifern kopiert und verschlüsselt sowie existierende Sicherheitskopien gelöscht. Betroffen waren 30.000 Dokumente von Einwohnern und Beschäftigten der Gemeinde mit allem, was man sich da vorstellen kann. Es waren also auch besondere Arten von personenbezogene Daten, also besonders sensible Daten betroffen. Es enthielt Informationen zur Ethnie, der politischen Einstellung, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Gesundheitszustand, Bildungsgrad und noch so ein paar Identifikationsnummern und auch Kontonummern, wenn man schon mal dabei war. Das Pikante, ein nicht geringer Anteil dieser Dokumente wurden von den Angriffern dann tatsächlich auch im Dark Web veröffentlicht. Das ist natürlich extrem unangenehm. Das kommt aber alles relativ häufig vor. Also die spannende Frage ist schon, warum hat denn die Gemeinde hier ein relativ hohes Bußgeld bekommen? Und da war tatsächlich die Aussage, dass die Gemeinde defizitäre Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet hatte und die hätten insbesondere zur Schwere des Vorfalls beigetragen. Und da gibt es zwei Sachen, die denen insbesondere vorgeworfen wurden, und zwar, dass die Gemeinde über keine zufriedenstellende Backup- und Protokollierungssysteme verfügt haben und bei der Anmeldung in ihre Systeme keine Zwei-Faktor-Authentisierung, jetzt habe ich es, verwendet hat. Und das wertete die Behörde als Verletzung der Pflichten, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet. Harte Entscheidung, finde ich. Was meinst du, Thomas?
Ja, vor allem angesichts dessen, dass man eigentlich den Begriff der Angemessenheit immer auslegen könnte und eigentlich nie weiß, genauso wie der Stand der Technik eigentlich nie weiß, wo die liegen. Das heißt, hier sehe ich auf jeden Fall noch viel Diskussionsspielraum, wenn es um das Bußgeld geht, beziehungsweise dessen Anfechtung, zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja, also man kann natürlich sagen, das ist Stand der Technik, klar, aber eine Gemeinde so ein hohes Bußgeld aufzubrummen, wenn sie das nicht umgesetzt hat, finde ich hart, muss ich sagen. Also kurz dazu noch zur Ergänzung. Bei uns können Gemeinden das nicht bekommen. Von daher ist das hier eine Besonderheit. Genau, finde ich teilweise, fast schade, ehrlich gesagt, weil ich wirklich auch Gemeinden als einer der Horte empfinde, wo man vielleicht IT-Sicherheit nicht ganz so groß schreibt. Also natürlich nicht alle, aber viele. Und das würde sicherlich dazu beitragen, dass dort ein bisschen mehr Motivation für die Umsetzung der DSGVO vorhanden wäre. War also zumindest meine Erfahrung mit der Beratung von Gemeinden so im DSGVO-Anfang.
Da muss ich nochmal fragen, warum können Gemeinden hierzulande keine Bußgeldbescheide bekommen?
Es ist im Gesetz festgelegt, beziehungsweise nicht festgelegt. Und der Gedanke dahinter ist, dass eigentlich nur Geld von einer Tasche in die andere fließen würde, also in die staatliche Tasche. Kann man natürlich auch hinterfragen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es mit Norwegen ist, weil normalerweise werden ja Steuern umverteilt. Die Gemeinden bekommen einen Teil davon, vor allem bei der Gewerbesteuer. Vielleicht ist es in Norwegen so, dass die Gemeinden mehr Zuschüsse haben und deswegen auch mehr Bußgelder zahlen können. Aber so ist zumindest bei uns die Lage vom Gedanken her.
Also es hängt jetzt nicht direkt mit der DSGVO zusammen, sondern das ist jetzt eher nationale Gesetzgebung. Weil ich frage nur deswegen, weil Norwegen ja sich ja auch der DSGVO unterworfen hat.
Ja. Ne, über den EBR. Also wir haben ganz häufig schon auch Bußgelder in anderen europäischen Ländern für Gemeinden gehabt. Das ist eine deutsche Sonderlocke. In Italien weiß ich nicht, ganz viele.
Okay. Ich kann mich noch erinnern, Herr Brink war ja mal da, der hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel in Portugal ist es ja, glaube ich, so, dass die Daten, die Bußgelder der Datenschutzbehörden also selber zur Stärkung der eigenen Behörde eingesetzt werden können, ne? Dass sie quasi in die eigene Tasche fließt. Dass es quasi so eine intrinsische Motivation der Datenschutzbehörden gibt, die es hierzulande nicht gibt, weil die diese Bußgelder natürlich stellvertretend für andere Organe einsammeln.
Das ist auch eine Frage der staatlichen Tradition, wie das gehandhabt wird, weil natürlich da die Gefahr besteht, dass man besonders scharf agiert oder irgendwie vielleicht das Ermessen überschreitet. Und in Deutschland hat es einfach keine Tradition. Auch hier weiß ich nicht, wie es in Portugal ist, aber hier würde ich einfach das Steuerrecht vergleichen. Wir haben ja auch Steuerprüfer oder Finanzbehörden, die auch für den Mehraufwand oder für die Prüfung irgendwie kein Geld bekommen. Und da ist natürlich auch der Gedanke, man möchte jetzt nicht irgendwie so einen staatlichen Überwachungsapparat aufbauen, wo die einzelnen Beamten von sich aus sich für die eigene Behörde einsetzen werden und ins Übermaß abgleiten. Vielleicht hat das auch geschichtliche Hintergründe.
Ich finde das auch in der Tat sehr problematisch, ne? Also wenn die so eine eigene Motivation haben. Also damit haben sie natürlich ein Werkzeug in der Hand, ne? Was sie nutzen können. Ne? Also ich weiß, da würde mich einfach mal Statistiken interessieren. Es gibt ja Statistiken, müssen wir mal reinschauen, ob tatsächlich die Behörden, die für die eigene Tasche wirtschaften quasi, beziehungsweise Geld einkassieren, ob die dann deutlich höhere Bußgelder verhängen. Aber ich glaube, Deutschland ist schon vorne mit dabei bei den Bußgeldern im Moment, so wie ich das verstanden habe.
Ja, sehr vorne. Ja,
das, also ich gucke ja immer. Das höchste Bußgeld haben wir immer noch in Luxemburg, ne? Mit den über 600 Millionen für Amazon, glaube ich.
450, glaube ich, aber müsste ich auch nachschauen. Aber viel Geld. Aber
in Deutschland sind es immer hohe Bußgelder. Also es ist nicht eine große Menge kleinerer, sondern es sind immer so kleine Spitzen. Das heißt, das könnte man auch schon hinterfragen, ob es eigentlich auch der Sinn der Sache ist. Oder die Behörden denken sich vielleicht, wir setzen so quasi Leuchttürme der Bußgelder, die den Menschen abschrecken oder in den Weg in die Rechtmäßigkeit weisen.
Ja, wobei das andere Problem ist, dass natürlich ganz viele andere, weißt du ja natürlich auch, Thomas, ganz viele andere Sachen gar nicht veröffentlicht werden. Die kleineren und unteren Bereich, die werden einfach dann nicht veröffentlicht. Das ist nicht besonders sinnvoll, finde ich. Also auch so für meine Arbeit, weil ich finde das schon, kann eigentlich am besten mit Bußgeldern arbeiten, weil ich dann zum Beispiel Mandanten oder Mitarbeitern ziemlich genau sagen kann, hier, schau mal, da ist sogar ein Bußgeld fällig geworden. Auch einfach von meiner Argumentation. Ich ärgere mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich von Behörden höre, nö, wir veröffentlichen das gar nicht. Ihr müsst ja nicht den Namen dazu sagen. Ja? Es reicht ja schon irgendwie ein Unternehmen. Weil das wird dann häufig damit verbunden, nee, wir haben datenschutzrechtliche Probleme. was habe ich das nicht schon gehört mit Firmen? Das könnte das deswegen nicht veröffentlichen, was ich für Quatsch halte.
Ja, ja, da täte ein bisschen mehr Transparenz gut, das ist wahr.
Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben im Vorgespräch beschlossen, wir greifen unter anderem mal ein wenig das sehr in Mode gekommene Bashing gegenüber der DSGVO, gegenüber den Datenschutzbehörden, gegenüber oder beziehungsweise auch nicht nur das Bashing, sondern auch diese manifesten Vorwürfe, dass Datenschutz der Fortschrittsverhinderer ist im Moment. Ne? Also es gibt ja einen aktuellen Anlass, der für ein bisschen Schaumschlägereien und Wellen gesorgt hat, dass der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich nicht entblödet hat, im Handelsblatt ein großes Interview zu geben. Und dort zu Protokoll gegeben hat, wir wären ja in der Gesundheitspolitik und der Digitalisierung allgemein in Deutschland schon sehr, sehr viel weiter, wenn der blöde Datenschutz nicht wäre und uns verhindern würde. Und das ging so weit, dass er sich da auf eine bestimmte Person eingeschossen hat. Ich lese mal ganz kurz vor aus dem, also ich wollte mal heute zwei, drei Sachen vorlesen, einfach aus etablierten Medien. Wir haben das auch auf Heise Online berichtet, dass er sich so geäußert hat, aber ich habe mal das Original rausgesucht, nur dass ihr mal hört, was Jens Spahn da tatsächlich von sich gegeben hat. Scharfe Kritik übte Spahn am Bundesbeauftragten für den Datenschutz Ulrich Kelber. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat die Digitalisierung nicht einfacher gemacht. Da wünsche ich der neuen Koalition eine konstruktivere Zusammenarbeit, sagte Spahn. Kelber kritisierte die Einführung der elektronischen Patientenakte, die gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung verstoße. Dieser Konflikt zeige das ganze Problem rund um den Datenschutz in Deutschland. Statt sich über diesen Fortschritt zu freuen und ihn in den Jahren weiter zu verbessern, wird lieber versucht, jeden kleinen Schritt nach vorne zu verhindern, sagte Spahn. Alle europäischen Kolleginnen und Kollegen, die in den Ländern oft viel weiter sind, schütteln über diese deutsche Denkweise nur noch den Kopf. Denkt ihr das auch, dass gerade in Deutschland im Vergleich jetzt zu den anderen europäischen Ländern, wo ja auch die DSGVO gilt, hier so eine extreme Vorsicht gegenüber datenschutzrechtlichen Vorschriften besteht und dass der Datenschutz hier der große Fortschrittsverhinderer ist, dass wir keine anderen Probleme haben bei der Digitalisierung als Datenschutzvorschriften? Thomas?
Ich denke, dass in Deutschland traditionell der Datenschutz auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Politisch, so wie ich es häufig mitbekomme, wird er einfach also als Prügelknabe benutzt, beziehungsweise als eine einfache Ausrede, weil jeder kennt den Datenschutz, jeder weiß, dass die DSGVO kompliziert ist. Und ich muss sagen, ich habe es auch schon häufiger gedacht, wenn ich irgendwas gefragt wurde, dass ich die Antwort einfach nicht liefere oder die Auskunft, sondern pauschal auf den Datenschutz verweise, das macht es einem einfach viel einfacher, weil da wird auch selten nachgefragt, aber eigentlich müsste nachgefragt werden, an welcher Stelle hat der Datenschutz jetzt die Probleme aufgeworfen? Und die pauschale Behauptung, dass alles vom Datenschutz behindert wird, halte ich für unrichtig. Der Datenschutz bremst, das ist auch richtig. Ich könnte ja auch umgekehrt sagen, mein Auto würde auch viel, viel weiter fahren, wenn es keine Bremsen hätte. Aber spätestens bei der nächsten Kurve hätte ich Probleme damit. Und so ähnlich ist es mit dem Datenschutz. Das heißt, und auch mit dem Datenschutzbeauftragten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte wird so dargestellt, als ob er die Kontrolle hätte über die politische Entwicklung. Aber soweit ich weiß, ist er jemand, der bis jetzt nur seine Meinung geäußert hat, seine Stellungnahmen abgegeben hat, aber nicht Weisungen erteilt hat. Das heißt, eine Behörde bzw. eine Regierung, die meint, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht im Recht ist, kann ja trotzdem voranschreiten und es einfach auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen, wenn sie eine andere Ansicht haben. Und auch diese Pauschalisierung, dass der Datenschutz gleich ein ganzes Projekt verhindert. Häufig sind es kleine Stellschrauben, an denen man sich nicht einigt. Dann wird aber behauptet, die DSGVO hat das ganze Projekt verhindert und nicht diese kleinen Stellschrauben. Das heißt, es ist auf jeden Fall viel an der Aussage dran, aber ich würde sagen, in 50% der Fälle ist die DSGVO vorgeschoben oder das Problem übertrieben.
Also in diesem konkreten Fall ging es ja vor allem um die Einführung der elektronischen Patientenakte. Und deswegen hat sich Herr Kelber auch wahnsinnig aufgeregt über dieses Interview und hat dann ja auf Twitter ziemlich vom Leder gezogen über Jens Spahn. Hat dann ihm gesagt, das hält er für unlauter, ihn jetzt so zu kritisieren. Er hat kaum Zeit gehabt, die Gesetze durchzugucken, weil sie immer viel zu spät zu ihm, er wird immer viel zu spät in die Gesetzgebung mit einbezogen, in die er eh nur beratend eingreifen kann und jetzt nicht irgendwie entscheiden. Aber er hat dann irgendwie in Wochenend- und Nachtarbeit haben seine Mitarbeiter diese Gesetze durchgesehen und haben Schwächen aufgezeigt. Und dafür kriegt er jetzt eins hinter die Ohren. Das hat er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und man muss auch dazu sagen, Jens Spahn hat dann auch viel Kritik geerntet, auch von Seiten der Krankenkassen und auch der Ärztevereinigung, weil völlig unstrittig ist, dass die Telematikinfrastruktur, die hinter all dem steht, jede Menge Lücken aufweist und noch überhaupt nicht gut funktioniert. Und darauf haben die Ärzte nochmal ausdrücklich hingewiesen, dass eher viel zu schnell agiert wird auf technischer Seite im Moment. Und mit Datenschutz hätte das herzlich wenig zu tun, der sei nur vorgeschoben. Ne? Und dann, was noch dazu kommt, finde ich persönlich, da kann man natürlich auch diskutieren, dass Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, auch in diesem Fall, wie meistens, finde ich, absolut recht hatte. Es geht nämlich darum, dass in dem Gesetz steht, dass jeder auf alles in der Patientenakte Zugriff haben soll, ne? Und dass dem Patient quasi keine Rechte zustehen, einzeln entscheiden zu können, welcher Arzt welchen Teil der Akte sehen kann. Also zum Beispiel könnte mein Hausarzt dann wirklich vom Urologen bis zum Chirurgen sämtliche Dinge, die dort abgelegt sind, sich mit angucken. Und umgekehrt wäre es natürlich genauso. Und er hat halt gesagt, das muss gewährleistet sein, dass ich als Patient das verhindern kann, dass auf alles zugegriffen wird. Das ist nicht gewährleistet im Moment. Und deswegen hat Jens Spahn auch gesagt, wenn ihr Kassen das so durchsetzt und einführt, dann werde ich euch verklagen. Und das hat er angekündigt. Und es läuft, wie du gesagt hast, Thomas, jetzt offensichtlich tatsächlich auf Klagen vor Gerichten raus, weil diese elektronische Patientenakte eben in dem überalten Verfahren, wie Jens Spahn es vorgesehen hat, im Moment eingeführt wird.
Ja, wunderbar. Mehr Urteile im Datenschutz sind nie falsch. Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr. Und übrigens, auch metaphorisch hat der Bundesdatenschutzbeauftragte recht. Ich meine, seine englische Bezeichnung finde ich immer sehr schön. Es heißt Privacy Watchdog. Das heißt, es ist schon eine Stelle, die bellen muss, wenn ihr etwas verdächtig vorkommt.
Ja, ich finde das nur, also von politischer Seite aus gesehen, das ist ein Beispiel dafür, wie für meine Begriffe, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, sehr schäbig argumentiert wird und der Datenschutz wirklich im Moment für alles herhalten muss. Es gibt unheimlich viele Schwächen, finde ich auch, in der Datenschutzregulierung im Moment. Aber hier funktioniert sie, meiner Ansicht nach. Und genau dieses Beispiel, also wir haben hier Riesenprobleme mit der Digitalisierung, das wissen wir alle. Und Jörg, du machst mir gerade ein Zeichen.
Nein, ich wollte
nur. Oder war das gegenüber deiner Katze?
Als nächstes was sagen. Nein, Holger. Ich interessiere dich auch noch nicht mit Handzeichen.
Also ich bin jetzt in meinem Monolog, du darfst gerne.
Nein. Will ich jetzt wirklich gerade zur Ehrenrettung von Jens Spahn ansetzen? Ich bin mir da persönlich nicht so ganz sicher.
Dann rede ich weiter.
Also, on the bright side, also ich meine, Jens Spahn hat schon versucht, die Digitalisierung im medizinischen Bereich voranzutreiben. Ich bin da jetzt auch kein wirklicher Fachmann, aber ich habe es mir in einigen Bereichen ziemlich intensiv angeschaut, also zum Beispiel bei den sogenannten DIGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, sprich App auf Rezept. Da hat man tolle Ideen gehabt, aber es ist irgendwie auch, übrigens ironischerweise, weil keiner den Datenschutz geprüft hat, sondern die Dinger völlig datenschutzungeprüft, oder zumindest einige, die ich mir angeschaut habe, dann letztendlich in den Läden gelandet sind, also in den App-Stores, ziemlich daneben gegangen, muss reformiert werden. Patientenakte muss reformiert werden. Das letzte Beispiel, was völlig schief gegangen ist, kenne ich aber auch nicht die Details, Rezept, E-Rezept, was ja irgendwie auch grauenhaft, wo schief gegangen ist. Und das Letzte, was ich in diesem Kontext gelesen habe, und deswegen muss ich ja da auch ein bisschen lachen von wegen Bremser, ist heute die Meldung auf Heise Online, heute ist Donnerstag, heute die Meldung auf Heise Online von wegen, die Ärzte erbeten sich ein Moratorium von einem Jahr, in dem sie jetzt bitte keine digitalen Geschichten mehr haben wollen, mit denen sie sich beschäftigen müssen, weil irgendwie, das wäre jetzt alles irgendwie zu viel und zu schnell und war sicher auch der Datenschutz schuld. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also von daher finde ich es ja ganz gut, wenn man die Digitalisierung voranschreibt, aber dann eben irgendwie auch mit Augenmaß und nicht über Nacht und irgendwie mit den gesellschaftlichen Gruppen und so, weil was man jetzt beobachtet, sind alle, also eigentlich die ich mir angeschaut habe, alle Geschichten schiefgegangen. Alle. Also wie ja eigentlich fast alle großen IT-Projekte einfach schiefgehen im Moment. Und das ist natürlich immer der Datenschutz schuld.
Dazu auch aus der Praxis meine Beobachtungen sind, dass der Datenschutz häufig gar nicht richtig berücksichtigt wird. Das kommt mir so vor, als wenn ich einen Betrieb führe, dabei aber nicht denke, dass ich am Ende des Jahres oder des Quartals auch Steuern abführen muss. Und plötzlich die Überraschung kommt, ups, ich muss einen Teil meines Umsatzes abgeben, den hatte ich schon irgendwie anders eingeplant. Und so ähnlich ist beim Datenschutz. Viele Unternehmen und Entwickler vergessen heutzutage immer noch, dass der Datenschutz eine essentielle Komponente der Entwicklung ist. Und wenn das erst später hinterher auffällt, wenn man bereits schon fertig entwickelt hat, dann kommt es eben zu Problemen, dass der Datenschutz vielleicht ein Projekt verhindern kann, weil irgendwelche Funktionen da sind, die datenschutzrechtlich hätten vielleicht aber auch einfach anders gestaltet werden können oder vielleicht gar nicht die Mittel dazu da sind, um am Ende noch jemanden zu beauftragen, der die Datenschutzprüfung durchführt oder einen Datenschutzbeauftragten oder der gleiche Maßnahmen. Das heißt, häufig ist es auch selbstverschuldet, ohne dass ich das jetzt pauschalisieren möchte.
Das nächste Beispiel, was für eine größere öffentliche Diskussion geführt hat, wo wir auch, glaube ich, als Heise so ein bisschen dran mit Schuld waren, war der Notfall, der Bereich Notfallmedizin. Ich weiß nicht mehr, wie der Herr hieß, aber irgendeiner der Präsidenten Notfallmedizin, weiß nicht, vielleicht kannst du das parallel mal gucken, Holger. Bitte?
Herr Pennig, meinst du, glaube ich?
Ja, Herr Pennig, genau. Herr Pennig,
Dietmar Pennig, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, DGOU.
Genau, der ja ganz furchtbar auch auf den Datenschutz eingeschlagen hat mit der Begründung, es würde denen alles sehr viel schwieriger gemacht und es sei eben nicht möglich, Daten von Fahrenden, also aus Datenschutzgründen von fahrenden Ambulanzen auf dem Weg ins Krankenhaus zu übermitteln. Hast du das Zitat gerade, Holger, mit dem Bewusstlosen? Ja, er hat irgendwie gesagt, also es sei ja nicht möglich, die DSGVO würde ja auch verlangen, dass man von Bewusstlosen vorher eine Einwilligung einholt, jetzt nicht wörtlich zitiert, aber sinngemäß, und das sei ja offensichtlich nicht möglich. Und wo sich dann die ganze Datenschutz-Community mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, sorry, aber das ist so kleines Datenschutz einmal eins, dass man das darf, und da muss man jetzt auch nicht wie dann tatsächlich in einigen Artikeln zu lesen ist, lange Kommentare wälzen und irgendwelche Fußnoten da finden, sondern das ist so einmal eins, dass man das auch wissen muss, wenn man in dem Bereich arbeitet. Oder verlange ich da zu viel, Thomas?
Naja, also häufig ist dieses einfach gar nicht mal so einfach. Also ich habe einen Freund, der korrigiert mich jedes Mal, wenn er mich irgendwas fragt, und ich sage das, machst du einfach so, sagt er, nee, wenn es einfach wäre, dann würde ich dich nicht fragen. Das heißt, der Datenschutz ist schon per se sehr kompliziert, aber in diesem speziellen Fall ist es, wie bei Jens Spahn eigentlich, ein öffentliches Bashing, bei dem ich das Gefühl habe, dass irgendwelche Probleme hier ventiliert wurden. Weil es war medial natürlich sehr wirksam, aber substanztechnisch eher weniger.
Ich mache heute mal ein bisschen den Vorleseonkel. Ich hatte euch ja im Vorfeld schon noch einen anderen Text geschickt, auf den ich aufmerksam wurde. Es gibt einen sehr geschätzten Kollegen, Hendrik Widowild. Den hatte ich auch für heute eingeladen tatsächlich. Thomas, hatte ich dir auch erzählt, aber der hat leider heute keine Zeit. Das ist sehr schade. Ich hätte euch beide gerne über diesen Text diskutieren sehen. Vielleicht holen wir das mal nach. Aber ich möchte einfach mal eine kleine Stelle aus diesem Text vorlesen, weil sie gerade jetzt in diesen Kontext hervorragend reinpasst. Also Hendrik Widowild hat eine Kolumne auf NTV, eine Textkolumne, und in der greift er immer sehr pointiert Probleme der Digitalisierung auf. In diesem Fall ging es jetzt letzte Woche um den Datenschutz. Und ich lese einfach mal ganz kurz vor, weil es auch genau das Thema betrifft, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Woche hielt aber noch mehr zum Thema bereit. Der Datenschutz gefährde Menschenleben, klagte Dietmar Pennig, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Unfallchirurgen betreiben ein Traumaregister und dessen Befüllung werde von Jahr zu Jahr schwieriger wegen der Vorschriften des Paragraphenungetüms namens Datenschutzgrundverordnung. Ein Regelwerk, das noch deutlich schwerbarer zu sich dringen ist, als sein Name aussprechbar ist. Und die Klage der Ärzte ist nicht neu. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Thomas. Nun kann man über alles reden in Deutschland, etwa darüber, dass man Bürger in ihren Häusern einsperrt oder ihnen das Lesen eines Buchs auf einer Parkbank verbietet. Nur in einem Punkt ist leider Schluss, bei der heiligen Kuh, dem Datenschutz. Denn das macht die mächtigsten Beamten des Landes sehr, sehr wütend, die Datenschutzbeauftragten. Falls Sie also beim Lesen dieser Zeilen leise Ploppgeräusche hören, sind es die Augäpfel, die den Damen und Herren wuthalber aus den Höhlen schießen. Sorry, not sorry. Das Phänomen übereilter Datenschutzhörigkeit ist lange bekannt. Zu den berühmtesten gehören Verbote für Wunschzettel an den Weihnachtsmann und Verbote für Klingelschilder an Haustüren. Sie erinnern sich. Der Datenschutz könne da ja nichts für, rufen die Datenschützer dann sofort. Es gäbe schließlich Vorschriften für absolut alles, man müsse sie nur finden. Jede Debatte mit Datenschützern auf sozialen Medien eskaliert deswegen zuverlässig in einen Tage andauernden Streit, in dem Juristen, Datenschutzberater und Behörden tief in die Grotten der DSGVO hinabsteigen. Irgendwann auf Zeile 54 in den Kommentaren hält dann einer jubilierend eine Vorschrift hoch wie ein Goldnugget im Klondike River. Im Fall des Traumaregisters gäbe es schließlich eine Vorschrift für den Fall, dass ein Schwerverletzter die datenschutzrechtliche Einwilligung fürs Traumaregister nicht mehr abgeben kann. Tausendmal erklärt.
Ich muss jetzt vielleicht nicht den ganzen Artikel lesen.
Sagt der mächtigste aller Datenschützer Ulrich Kelber, erheblich genervt. Nee, es geht mir nur darum, dass er kritisiert, dass die Vorschriften einfach viel zu kompliziert sind und dass es einen so großen Spagat gibt zwischen denjenigen, die es können, also den Rechtsanwälten, den Experten, den Juristen, denjenigen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, die sagen, alles alter Hut, und denjenigen, die sich im Alltag damit beschäftigen müssen und überhaupt keine Ahnung haben und einfach nur noch genervt sind. Und dazwischen liegt eben herzlich wenig. Und diese Polarisierung sieht man insbesondere dann auf Twitter, meint er, ne? dass sich da die Meinungen eigentlich unversöhnlich gegenüberstehen. Ich hatte solche Debatten in der Vergangenheit auch schon sehr oft geführt. Und wegen, viele sagen dann, man darf ja gar nichts mehr, aber dann sagt da eben irgendjemand, man darf es doch, man muss nur irgendwie einen Artikel blabla 100 irgendwas oder im Erwägungsgrund so von der DSGVO nachschlagen, da steht es doch drin. Also das Argument kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass es einfach zu viel Expertenwissen gibt und dass man so schlecht runterbrechen kann.
Ja, aber das gibt es doch in jedem komplexen Regulierungsuniversum. Also
ja, aber Datenschutz sollte nicht so komplex sein. Das ist
Das würde ich jetzt über Steuerrecht auch sagen. Ja, um nochmal das Beispiel Steuerrecht
zu nehmen. Ja, die Datenschutzerklärung.
Das würde ich über Familienrecht auch sagen. Das würde ich über ganz viele andere Sachen sagen. Das würde ich übrigens auch über Corona-Maßnahmen sagen. Auch die sind ja nicht so ganz einfach. Also jetzt die unterschiedlichen Regulierungsteppiche meine ich jetzt damit. Das schließt sich nicht aus. Also klar, also der Vorwurf ist sicherlich jenseits dieser, ehrlich gesagt, doch fast ein bisschen albernen Zuspitzung, ist sicherlich nicht unberechtigt. Also es sind sicherlich Sachen drin, die sind zu kompliziert, gerade für kleine Unternehmen, für Vereine. Aber das kann man doch nicht an diesen albernen, es gibt keine Weihnachtswunschzettel mehr und so Sachen, die wir alle schon irgendwie 100-mal diskutiert haben und wo alle gesagt haben, hey, gebt euch mal ein bisschen Mühe, eine Lösung zu finden. Und die Zeit, wo ihr jetzt hier rumjammert, ja, um hier irgendwas zu, da hättet ihr schon längst eine Lösung dafür finden können, weil die findet man immer, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und es gibt mindestens 100 Lösungen für diese Wunschzettelproblematik. Schickt man halt dahin zuerst oder man schreibt nicht den Namen drauf, sondern nur eine Nummer und. Ja, und das ärgert mich dann, was aber, bevor ich jetzt an Thomas wieder übergebe, nichts damit zu tun hat, dass der Vorwurf, dass die Regulierung zu kompliziert ist, natürlich stimmt, aber es ist auch eine komplexe Materie. Das ist leider nicht einfach zu regulieren, denke ich.
Ja, das ist wahr. Und Hendrik, der immer sehr schön pointiert schreibt, hat auch den Begriff Datenangst verwendet. Ich finde, ein sehr schöner Begriff, könnte international auch bekannt werden. Klingt sehr schön deutsch. Und damit hat er auch recht. Und was die komplizierte Regulierung angeht, es geht kaum besser, denn das Problem ist, wir hatten ja im Vorgespräch über ein Datenschutzgesetz auf dem Bierdeckel zum Beispiel gesprochen. Ja, rein theoretisch ginge auch ein Datenschutzgesetz auf dem Bierdeckel, denn wenn man den ganzen Datenschutz eindampft, zusammenstampft oder eine Essenz daraus zieht, dann ist das nichts anderes als eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das heißt, der Datenschutz ist kein absoluter Ja- oder Nein-Wert, sondern es ist immer ein Ausgleich von unterschiedlichen Interessen, weil es geht ja an sich, das wird auch häufig gesagt, richtigerweise, es geht ja nicht um den Schutz von Daten, sondern es geht um den Schutz der Privatsphäre, es geht um den Schutz der Meinungsfreiheit. Das heißt, der Datenschutz schützt natürlich auch wirtschaftliche Interessen, dass die Daten fließend verarbeitet werden können. Das heißt, es sind sehr viele Interessen, die da aufeinander zusammenprallen und man muss sie abwägen. Das heißt, im Datenschutzgesetz könnte natürlich auch stehen, der Datenschutz bzw. die Verarbeitung der Daten hat unter einer unangemessenen Abwägung der Interessen der beteiligten Parteien stattzufinden. Daraus könnte man schon alles ableiten, wäre natürlich nicht hinreichend bestimmt, so ein Gesetz, vor allem wenn man Strafen verhängen wollen würde, aber das ist, was im Datenschutz steht. Ich glaube, in 99% aller Prüfungen, die ich durchführe, lande ich auch immer bei dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung am Ende, wo ich Interessen abwägen muss. Und wenn die Interessen natürlich unterschiedlich bewertet werden, wenn das sehr polarisiert wird, dann ist es selbstverständlich, dass die eine Partei den Datenschutz für völlig überzogen hält, wenn die andere ihn für viel zu lasch hält. Genauso wie Thema Werbung zum Beispiel. Manche sagen, interessensbezogene Werbung ist das Böse überall, schlechthin, weil ich möchte jetzt nicht wissen, dass irgendwelche Konzerne meine Interessen kennen. Ich auf der anderen Seite sage, ich finde es gut, ich möchte jetzt keine Werbung für Vollwaschmittel erhalten, mit der ich nichts anfangen kann. Deswegen, je polarisierter das Ganze ist, nicht mit Vollwaschmitteln. ich greife einfach irgendwie eins aus dem Regal. Ich gehöre zu diesen Menschen, aber wie gesagt, meine Zeit ist mir zu wertvoll, als ich mir Waschmaschinen oder Waschpulver
er lässt waschen.
Ja, also ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Hendrik zurückkommen, auf den Text, weil ein Ding, was er hier auch erwähnt hat, was ich auch schon immer wieder gehört habe, ist, er vergleicht eben quasi die DSGVO, das Prinzip der DSGVO mit dem Grundgesetz, das er sagt hat. Das Grundgesetz ist so formuliert, dass jetzt erstmal alles erlaubt ist. Also es steckt ein sehr liberaler Grundgedanke dahinter und dass eben dann Einschränkungen definiert sind. Und was er halt moniert im Grunde genommen an der DSGVO und an dem Paradigma, was da dahinter steht, es ist erstmal alles verboten. Jede Datenverarbeitung ist verboten mit Erlaubnisvorbehalt. Die Erlaubnisse stehen dann eben, quasi die Ausnahmen stehen dann eben im Gesetz. Und das findet er halt, das ist auch das, was dann die Datenangst ausmacht. Nämlich, finde ich dafür irgendwo eine Erlaubnis? Ist mir das irgendwo eingeschränkt, sondern wo steht, dass das erlaubt ist? Ansonsten, wenn ich es nicht explizit weiß, ist es erstmal verboten. Das ist halt diese Angst, die dahinter steckt. Ne? Und da finde ich, ist schon was dran.
Ja, da steckt aber viel Verbraucherschutz auch mit drin, weil wenn die Beweislast nicht so herumverteilt, dann müssten diejenigen, deren Daten verarbeitet werden, da sind in der Regel die Verbraucher, sich selbst um die Nachweise ihrer potenziellen Schäden oder Beeinträchtigungen kümmern, was häufig wirtschaftlich für die einzelne Person nicht gerechtfertigt werden wird. Und deswegen hat man halt diese Umkehr vorgenommen. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, kann man ja später nochmal sehen. Aber eigentlich könnte man sagen, es war eigentlich schon immer so. Das ist schon seit den 70ern, ist eigentlich das Datenschutzgesetz so formuliert.
Das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass es grundsätzlich großen faktischen Unterschied machen würde, wenn man das andersrum formuliert. Es ist grundsätzlich alles erlaubt, außer das und das und das ist verboten. Aber nochmal ganz kurz, weil wir ja auch nicht immer davon ausgehen, dass komischerweise gar nicht davon ausgehen können, dass alle Leute die DSGVO auswendig können. Diese Geschichte mit der Notfallmedizin, ja, die steht tatsächlich drin. In Artikel 9, da geht es um die sensiblen Daten und da steht drin, dass die Verarbeitung auch von diesen sensiblen Daten erlaubt ist, wenn die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist und die betroffenen Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben.
Ja, das so, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt.
Nicht besonders.
Ja. Erwartest du von diesem Verbandspräsidenten, ja, dass er das weiß?
Das erwarte ich, ja.
Das ist das der entscheidende Punkt.
Ja, ja. Also.
Weil ich meine, er hat das in der Öffentlichkeit getätigt, diese Äußerungen, und hat damit im Grunde genommen bewusst eine Falschbehauptung in den Raum gestellt. Ne?
Ja, bewusst wissen wir nicht. Also vielleicht hat er auch nur sehr fahrlässig unterlassen, sich dazu zu informieren. Aber nö, das wissen wir nicht. Das würde ich ihm nicht unterstellen, aber dann hat er sehr fahrlässig unterlassen, sich damit mal zu beschäftigen. Und wie gesagt, das ist so. so, also wenn man mit Notfallmedizin zu tun hat, dann ist das so kleines Einmaleins. Das ist so, wie wenn ich wissen muss, ich muss jemanden fragen, bevor ich irgendwas an ihm mache, weil sonst ist es eine Körperverletzung oder so, so auf dem Niveau. Ja, also das muss man wissen, wenn man da tätig ist. Thomas, du siehst skeptisch aus.
Doch, ich meine, es steht ja sogar im Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung als eine Erlaubnisgrundlage für jedermann, dass bei lebenswichtigen Interessen die Daten verarbeitet werden dürfen. Also wenn man jetzt jemanden
sieht. Habt ihr eure Nuggets gefunden?
Ja, das steht in Seite 742 in Rand Nummer 73 und die halte ich jetzt hier ganz groß hoch. Ja. Ja, gut, aber ja, bitte Thomas.
Ich meine, ob er es jetzt hätte wissen müssen, ist natürlich eine andere Frage, weil er meistens seinen Mitarbeiterstab hat. Also man kann dann quasi ihn dafür verantwortlich machen, dass seine Mitarbeiter die Arbeit vielleicht nicht ordnungsgemäß erledigt haben. Aber ich denke auch, in der Notfallmedizin sollte man so etwas als eine Grundweisheit wissen.
Ja, aber grundsätzlich kann ich da jetzt die Empörung und den Ärger der Datenschutzbeauftragten schon verstehen, ne? Weil sie geraten dadurch in ein schlechtes Licht, müssen jetzt komplett auf einmal in die Position, dass sie jetzt die Datenschutzgrundverordnung verteidigen müssen, wo es gar nicht nötig ist. Und wir hatten diese Beispiele, haben wir jetzt im Laufe der letzten 49 Folgen schon sehr oft gehabt, von Nida Rübelin bis, Jörg, du hattest mal was von Jan Fleischauer vorgelesen, weißt du noch? Ein bisschen kürzer, als ich jetzt bei Hendrik Wiedebild.
Die grauen Herren des Datenschutzes.
Genau. Ja, und da standen halt auch glatte Unwahrheiten drin. Ne? Also bei Hendrik ist das jetzt nicht, finde ich nicht so. Er zitiert ja auch nur und pointiert nur, zieht aber halt seine Schlüsse daraus. Und ich weiß nicht, ob ich die in jedem Fall so teilen würde. Im Rahmen von so einer Kolumne kann man das sicherlich machen.
Also ein Schluss, den ich auf jeden Fall das, was Hendrik sagt, auf jeden Fall teile, ist, dass häufig der Datenschutz, also die Beschwerde über den Datenschutz ein Ausdruck ist über die Beschwerde über die Last der Digitalisierung, die eintrifft. Dass man halt mit so vielen Vorgängen hat, die datenrechtlich relevant sind und das einen einfach überfordert als einen Menschen, weil das sind Vorgänge, die nicht haptisch sind, die kann man nicht sehen, die kann man häufig nicht spüren, die alle irgendwie im Blick zu behalten, das überfordert einen sehr, sehr häufig. Und der Datenschutz ist so eng damit verzahnt, da kann man doch auf denjenigen schieben, den man irgendwie besser wahrnimmt. Beziehungsweise das DSGVO. Weil Datenschutz ist ja nicht gleich DSGVO.
Das kann uns natürlich nahtlos schon eigentlich zum nächsten Bereich bringen, weil wir da eigentlich schon mittendrin sind. In der Frage, die wir uns ein bisschen als Thema überlegt haben, nämlich die damit ja sehr stark verknüpfte Frage, darf man den Datenschutz den Menschen überlassen? Und wir reden jetzt immer davon, das ist alles so kompliziert, aber die meisten Berührungen, die Menschen in der Regel in ihrem Alltag mit Datenschutz haben, ist tatsächlich an dem Punkt, wo sie gegen irgendeine Wand rennen und auf der Wand steht dann, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu dem und dem Zweck an den und den weitergegeben werden. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, kann ich das jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Es geht die Privacy Policy, drücken Sie bitte hier. So, und damit passieren die tollsten Dinge. Ja, also auch häufig ja falsch, ne, weil die Mehrzahl dieser Einwilligungen sind aus juristischer Sicht, glaube ich, falsch formuliert. Wir haben ja letztens auch darüber gesprochen, da waren wir irgendwie bei 95%, sind eher falsch. Aber nichtsdestotrotz werden natürlich auf Basis von diesen Einwilligungen mit Daten der Leute die tollsten Dinge gemacht. Auch ja dann legal, in Anführungszeichen. Legal. Und die Frage, die wir uns vielleicht mal jetzt als nächstes stellen, ist es eben sinnvoll, den Menschen diesen Datenschutz selber zu überlassen das würde ich erstmal so im Raum stehen.
Ich muss nochmal nachfragen, wer sollte, wenn nicht die Menschen selbst, den Datenschutz regeln?
Ja, das Gesetz. Also die Menschen, das Disponieren ihrer Daten den Menschen überlassen und nicht vielleicht dem Gesetz überlassen, weil du stellst es ja jetzt in die Obhut der Menschen, was mit ihren Daten geschehen darf. Und das kann ich natürlich auch sehr viel stärker regulieren und sehr viel stärker verbieten. Also es ist ja durchaus eine Diskussion, ob diese Einwilligung, wir hatten das ja mit Kirsten Bock in einem unserer ersten Podcasts, die gesagt hat, irgendwie Einwilligung ist des Teufels und wir sollten, das vertreten ja durchaus viele in der Datenschutz-Community, und wir sollten von dieser Einwilligung so schnell wie möglich wegkommen.
Ja, die Diskussion sehen wir ja gerade, die bei den ganzen Cookie-Bannern. das wird gerade heiß diskutiert, ob und in welchem Rahmen da man einen Einwilligungsspielraum bieten soll. Also es gibt ja solche Datenschutzpunks wie den werten Kollegen Malte Engeler, der behauptet, dass die Einwilligung abgeschafft werden sollte, weil einfach sie so einen Einwilligungsspielraum hat, also so eine Möglichkeit bietet, die eigenen Rechte einzuschränken, die man in einem Rechtsgebiet den Menschen nicht zubilligen würde, wie im Datenschutz, dass man potenziell eigentlich einwilligen könnte, dass irgendwelche Unternehmen oder Parteien Microtargeting betreiben und einen völlig manipulieren, dass diese Möglichkeit den Menschen an die Hand gelegt wird, dass man sich quasi selbst entmündigt und manipulieren lässt. Und das ist eine Grenze, die das Grundgesetz und natürlich auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union festlegen als eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Ich darf mich als Bürger selbst nicht entmündigen, denn sobald ich mich als Bürger selbst entmündigt habe und das natürlich auch viele andere machen, funktioniert eine Demokratie nicht mehr. Demokratie braucht mündige Bürger. Auch wenn die Bürger nicht mündig sein wollen, kann man sagen, tut uns leid, du lebst hier in einer Demokratie. Deine Pflicht ist, frei denken zu können, ob du es willst oder nicht. Zumindest die Möglichkeit dazu zu haben. Und deswegen müssen wir die Möglichkeit zur Einwilligung verwehren. Diese Gedanken sind natürlich richtig. Ob man die Einwilligung dann komplett verbieten muss, ist eine andere Frage, aber man muss sie auf jeden Fall einschränken. Das heißt, ich habe im Datenschutz keinen Spielraum, den ich selbst nach Belieben gestalten kann. Es gibt diese rote Linie, ab der ich mich nicht entmündigen darf.
Aber was heißt das dann? Das heißt, de facto dürfen dann weniger Daten verarbeitet werden als bisher, weil mit einer Einwilligung nach Artikel 6 DSGVO kann man ja im Moment fast jede Datenverarbeitung sich die Erlaubnis dafür einholen. Das soll dann einfach nicht mehr gehen. Das heißt, bestimmte Datenverarbeitungen sollen dann einfach gar nicht mehr zulässig sein. Oder wie verstehe ich euch da?
Naja, das ist so ähnlich wie generell im AGB-Recht. Also immer wenn du Verträge schließt als Verbraucher, dann werden die unter der Einbeziehung von AGB abgeschlossen. Genauso, da können ja auch Einwilligungen entstehen. Und im Gesetz gibt es ja ein Recht, beziehungsweise gibt es ein AGB-Schranken. Das heißt, die Inhalte von AGB sind gesetzlich geregelt. Man darf zum Beispiel keine pauschalen Vertragsstrafen vereinbaren oder bestimmte Fristen dürfen nicht überschritten werden. Du kannst die Gewährleistung nicht übermäßig einschränken. Also das alles gibt es. Es muss transparent sein, dem wesentlichen Gedanken des Gesetzes entsprechen. Das bedeutet, solche Klauseln, wenn die dann zu weit gehen, werden einfach gestrichen. Das heißt, wenn in der Klausel steht, ich willige ein, dass alle meine Daten verarbeitet werden dürfen. So eine Klausel wird gestrichen und als Unternehmer musst du dann eine Klausel dementsprechend einschränken und sagen, ich willige ein, dass meine Daten, nur diese und diese konkreten Daten, nur zu diesen und diesen Zwecken verarbeitet werden, damit deine Einwilligung nicht uferlos ist.
Ja, also aber dann wird die Einwilligung ja noch komplizierter. Damit schaffst du ja keine Einwilligung ab oder nimmst dem Bürger Arbeit ab, sondern er muss ja noch informierter sein, um das alles zu verstehen, was da dann drin steht.
Das funktioniert doch bei sonstigen Verträgen auch. Also die AGB-Kontrolle haben wir auch schon seit zig Jahren im Gesetz und die funktioniert bei allen Geschäften des täglichen Lebens. Ob du was mietest, ob du was kaufst, ob du keine Ahnung, irgendwie eine Reise machst, da sind überall AGB, die geprüft werden. Ja, und
welcher Bürger liest die?
Naja, spätestens die Bürger, die irgendwelche Probleme haben, eine Leistung schiefläuft, dann gibt es noch Verbraucherschützer, die das Ganze lesen und kontrollieren. Das heißt, Gremien gibt es dafür auch und ich gehe davon aus, dass es auch die Zukunft des Datenschutzes ist. Dass wahrscheinlich nicht immer Datenschutzbehörden da aktiv werden, sondern Zivilgerichte. Weil letztendlich sind die ganzen Datenschutzklauseln auch AGB. Und das passiert ja jetzt auch schon. Bei Apple war das der Fall oder bei Facebook, bei der Plattform Facebook passiert es ja auch immer wieder, dass die Gerichte einfach Klauseln kassieren, weil die sagen, da sind intransparente Klauseln oder Klauseln, die den wesentlichen Gedanken der Gesetze widersprechen.
Eine Ergänzung, also ein Praxisbeispiel dazu noch. Eine AGB würde mit Sicherheit nicht gelten, wenn du, sagen wir mal, damit deine Niere verkaufst. Das wäre jetzt sicherlich.
Das wäre dann überraschend, oder?
Ja, zum Beispiel. Also es wäre, glaube ich, grundsätzlich schwierig, Organe zu verkaufen. Kenne ich mich nicht so aus, aber
ganz kurz, ja. Nur nochmal erläutern, damit wir die Leute nicht verlieren hier, wer von AGB noch nichts gehört hat, wahrscheinlich haben es fast alle, aber das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen und das wiederum bezieht sich in aller Regel auf Kauf, glaube ich, oder Mietverträge. Das sind so Zusatzvereinbarungen, die man zu so Standardverträgen treffen kann. Wenn nicht, dann korrigiert mich.
Also AGB sind letztendlich alle vorformulierten Klauseln, die man im Rahmen eines Vertragsschlusses jemandem vorlegt. Sei es, die heißen AGB, sei es, die heißen Rahmenvertrag, Vertrag oder alles Mögliche. Alles, was ich vorformuliere und Verbrauchern vorlege, ist grundsätzlich erstmal eine AGB. Das heißt, AGB sind plötzlich eigentlich alle Geschäftsregeln.
Okay.
Genau, und das, was Thomas meint, ist, dass man mal darüber nachdenken müsste, ich hoffe, ich gebe dich da richtig wieder, dass man so eine Art AGB-Kontrolle eben auch für Datenschutzrecht einführen könnten, sollte, müsste, so wie es nämlich, deswegen wollte ich das Beispiel da noch sagen, mit Sicherheit in AGB verboten wäre, seine Niere zu verkaufen. Aber wenn du eine sauber formulierte Einwilligung hast, ist es zum Beispiel überhaupt völlig unproblematisch, per Einwilligung deine DNA an irgendwelche merkwürdigen Anbieter zu verkloppen, die dir dann irgendwie dafür versprechen, dass du dann irgendwelche Erbanalysen oder irgendeinen Scheiß dafür bekommst. So, was ja vielleicht sogar noch weitergeht. Ja? Also so, das wäre aber dann völlig unproblematisch, wenn die vorausgesetzt, dass die das sauber formulieren. Und da könnte man natürlich tatsächlich mal sich letztendlich fragen, wie weit man den Menschen den Datenschutz überlassen darf und ob irgendwie diese heilige Kuh der Einwilligung tatsächlich grenzenlos sein muss, wie sie es ja jetzt ist. Ja, ich bin durchaus ein Freund der Einwilligung. Ich denke, ein halbwegs mündiger Bürger sollte da ziemlich viel disponieren können, müssen, sollen. Was mich nur irritiert, ist, dass es halt im Prinzip überhaupt keine Grenzen gibt, außer du formulierst es falsch.
Ich wollte noch ein Beispiel bringen, gerade aus aktuellem Anlass, weil ihr habt ja mitbekommen, dass Meta vor ein paar Tagen angekündigt hat, dass sie die biometrischen Gesichtserkennungsprofile von 1 Milliarde Menschen löschen. Was das jetzt tatsächlich bedeutet, ob sie die Gesichtserkennung wirklich ausschalten, sei mal dahingestellt. Aber vor dem Hintergrund, seit 2010 tun sie das, erfassen sie Gesichter von Mitgliedern biometrisch, und zwar von jedem Mitglied, das die AGB am Anfang abgenickt hat, bei Beitritt zu Facebook. Das war also, und das Ganze lief über Opt-out. Indem du beigetreten bist, hast du automatisch zugestimmt, dass das schon so läuft. Und das Opt-out ist dann über irgendeine Untermenü-Einstellung im dritten Untermenü, bla bla, unter den Sicherheitseinstellungen. Da hast du es dann wieder ausschalten können. Das ist für mich ein klassisches Beispiel davon, wirklich Bürger, Nutzer hinters Licht zu führen. Also da können wir nicht mehr reden von wegen, informiert euch mal besser. Hat jemand, der von euch jetzt irgendwelchen sozialen Netzwerken beigetreten ist, sei es LinkedIn, Twitter oder Facebook, die AGB so weit durchgelesen, dass er wirklich wusste, dass seine Gesichter biometrisch erfasst wurden, als er beigetreten ist? Also ich kann mich damals nicht dran erinnern.
Ich im Leben nicht, aber Thomas, traue ich das zu.
Ich habe sie tatsächlich, es hängt mit meinem Job zusammen, weil ich mal so an der Schnittstelle zwischen Datenschutz und Marketing arbeite. Ich habe sie tatsächlich durchgelesen. Aber nein, es stieß mir, beziehungsweise in Deutschland war das ja durch Facebook ja auch nicht so ausgerollt wie in den USA. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Und es stehen ja auch selten solche konkreten Vorgänge tatsächlich drin. Die stehen dann wiederum in irgendwelchen Schaltflächen oder Beschreibungen bei der Registrierung. Aber nein, das habe ich zumindest bei Facebook nicht gelesen. Und in Facebook war das, ich glaube, ab 2018 war es möglich, diese Gesichtserkennung aber per Opt-in, also aktiv zuzuschalten.
Du meinst, das wäre aber
Du meinst, dann war es bei Neubeitritt von Nutzern erstmal abgeschaltet und du musstest es zuschalten. So.
Okay. Das wäre aber übrigens tatsächlich ein schönes Beispiel, wo die DSGVO eigentlich, wenn sie denn ordentlich angewandt würde, selbst reinigende Kräfte hätten, weil das, was dann irgendwelchen Unterseiten irgendwie sich ausgedacht wurde, das ist im Leben nicht im Rahmen allgemeinen Anforderungen einer Einwilligung ordentlich. Und das würde jedes Gericht tatsächlich für unwirksam erklären.
So, jetzt ist genau der Punkt, an dem wir irgendwann in jeder Folge dieses Podcasts ankommen, nämlich bei der irischen Datenschutzbehörde.
Ja, das stimmt.
Nämlich, du weißt ja, dass Herr Kasper, wann war das? Also der hamburgische Datenschutzbeauftragte hat, glaube ich, schon 2011 oder 2012 ein Verfahren, nämlich zwar ab 2011 hat Facebook das in Deutschland freigeschaltet und Kasper ist da sofort eigentlich gegen vorgegangen, weil auch damals schon die deutsche Niederlassung von Facebook in Hamburg war. Allerdings ist er blockiert worden, weil gesagt wurde, Facebook sitzt in Irland, in Europa. Deswegen war damals schon die Rede davon, dass eben die irische Datenschutzbehörde zuständig ist. Und die hat bis heute, glaube ich, kein Verfahren eröffnet in dem Zusammenhang.
Ja, das musste er, glaube ich, Anfang dieses Jahres auch erfahren, als er gegen WhatsApp vorgehen sollte. Genau. Also auch Meta-Konzern, wo es um die Zusammenlegung von Daten innerhalb des Konzerns ging. Ja. Da hat er auch die Stellungnahmen von der europäischen Ebene bekommen, du bist eigentlich dafür nicht zuständig.
Ich finde, Thomas, du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt, nämlich, das würde ich ganz ähnlich sehen, dass wir ein Problem haben, dass die Bürger, wir leben in einer Demokratie und die Bürger sind hier auch informationell ein bisschen in der Hohlschuld. Das heißt, sie müssen sich, um auf dem Stand zu sein und mündige Entscheidungen zu treffen, auch ausreichend von selbst, aus eigenem Antrieb informieren. Ich finde, jetzt beim Datenschutz spielen da jetzt mehrere Sachen eine Rolle. Also einerseits muss man ganz klar sagen, die Bürger werden auch hinters Licht geführt. Einerseits finde ich, zum Beispiel durch Dark Patterns bei Cookie-Bannern, wo den Bürgern irgendwelche Entscheidungen suggeriert werden, die sie oder andere, zum Beispiel durch Farbgebung oder sowas, dahin gebracht werden, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen. Das ist eine. Andererseits aber natürlich haben wir auch im Moment eine Infodemie. Und das, was mich dann auch wieder ein bisschen zur Pandemie bringt. Wir haben eben...
Was haben wir? Eine Infodemie?
Hast du es nie gehört, den Begriff?
Nee.
Also das ist in der Medienwissenschaft im Moment sehr gängig, also Infodemie. Also wir haben im Moment durch Fake News, Flut und Desinformation fällt es den Bürgern immer schwerer, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Und dazu kommt eben ein gewisser Prozentsatz von Bürgern, die sich auch einfach weigern, sich richtig zu informieren. Uninformiertheit bei den Impfungen zu den Langzeitfolgen, die Debatte, die wir kürzlich hatten. Jetzt bringt mich das zu einem Bogen, den hatten wir schon mal ganz kurz im Vorgespräch, Thomas. Wir hatten überlegt, gibt es vielleicht, könnte man vielleicht eine Analogie ziehen zur Debatte zur Impfpflicht? Also könnte man nicht irgendwie sagen, entweder die Bürger haben irgendwelche Pflichten, sich zu informieren, oder aber wir sagen, nichts mehr mit Einwilligung, das wird alles vom Staat geregelt, wie der Datenschutz zu laufen hat. Das machen vielleicht unter Umständen Maschinen untereinander, regeln das nach den Regeln der DSGVO und ihr Bürger, ihr seid außen vor, weil ihr seid nicht dazu fähig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil nichts anderes ist ja im Grunde genommen die Impfpflicht.
Ja,
was sagst du, Thomas?
Ja, kann man so sagen. Also,
legitimer Standpunkt, ja?
Ja, also der Vergleich durchaus. Und angesichts der vielen Informationen, wir haben ja eben schon die Cookie-Banner angesprochen, da den Überblick zu behalten, ist praktisch nicht möglich. Und deswegen bekommen wir jetzt ein neues Gesetz ab Dezember, das zum Beispiel es vorsieht, dass dass Management-Systeme eingerichtet werden, mit denen ich meine Einwilligungen auf den einzelnen Webseiten verwalten kann. Das soll natürlich aufgrund einer Verordnung des Bundes erfolgen, innerhalb von 2 Jahren. Das muss evaluiert werden. Diese Dienste dürfen nicht kommerziell betrieben werden. Ob das was wird, werden wir noch schauen. Aber das ist, was gerade Fahrt aufnimmt, dass man den Bürgern ein bisschen diese Arbeit abnimmt, weil es geht nicht. Also ich selbst kann den Überblick auf keinen Fall behalten. Ich kann ja schon kaum den Überblick bei den Gesetzen behalten, die gerade neu kommen. Das heißt, Infodemie, sehr schönes Wort, werde ich verwenden. Ich leide auf jeden Fall unter einem Symptom davon und das ist FOMO, Fear of Missing Out, sodass ich ständig das Gefühl habe, ich habe irgendwelche Informationen verpasst, weil so viele um die Ohren fliegen. Das heißt, das ist auch interessant. Früher haben wir gelernt eigentlich, wie man möglichst viele Informationen gewinnt. Heutzutage muss man eigentlich lernen, wie man möglichst viele Informationen an sich vorbeirauschen kann, ohne dabei Angst zu bekommen.
Ja, nur die wichtigsten rausfiltert. Ne?
Ja, genau.
Und die anderen wegpustet oder
rausfiltert.
Ablockt. So.
Ja, wieso? Ja, das macht doch Facebook für mich.
Ja, genau, mit der virtuellen Privatsphäre. Aber ansonsten, ja, das ist aber jetzt eine politische Frage, inwieweit lasse ich es zu, dass zum Beispiel Bürger wirtschaftlich, jetzt könnte man das böse Wort benutzen, ausgebeutet werden, also wenn ich jetzt ganz viele Daten von mir preisgebe, weil der Datenschutz ja ein Ausgleich auch zwischen persönlichen und auch wirtschaftlichen Rechten. Das heißt, man kann auch sagen, wir gucken ganz Zeit beim Datenschutz auf die Bürger, aber der Datenschutz soll ja auch einen Ausgleich für die Wirtschaft schaffen. Und die Wirtschaft hat ja auch Interessen. Genau genommen ist unsere ganze westliche Kultur auf dem Schutz freier Märkte aufgebaut. Das heißt, der Gesetzgeber darf nicht nur die Bürger berücksichtigen. Und dann ist auch noch ein Gedanke, wenn sich jemand tatsächlich sperrt, wie heißt das immer so schön, eius vigilantibus scriptum est, damit es jetzt mal sehr juristisch klingt, das bedeutet so viel, dass
angeben.
Das Recht, ja, musste mal raus. Das Recht ist für die Menschen geschrieben, die wachsam sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Oder das Recht ist für die Gescheiten. Das heißt, wer die Möglichkeit, sich zu informieren hat und die Mittel dazu hat, es aber nicht tut, das ist sein Pech, wenn er dann hinterherläuft. Ist jetzt natürlich so böse gesagt, aber ich finde, der Gedanke muss auch berücksichtigt werden. Wenn ich will, aber kann, den kann man vielleicht auch nicht helfen.
Ja, dazu übrigens ein schönes Beispiel. Das Gesetz, was Thomas meint, ist das TTDSG. Das war letzte oder vorletzte Sendung? Oder letzte, ne? Letzte Sendung, Thema. Eine sehr schöne Folge, finde ich. Und zu diesem Gesetz gab es tatsächlich gestern eine große Veranstaltung, also gestern ist Mittwoch, eine große Veranstaltung der Stiftung Datenschutz. Ich weiß nicht, Datenschatz ist auch schön, Stiftung Datenschutz. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Thomas. Ich fand es sehr akademisch bisweilen, aber es gab schon ein paar interessante Diskussionen. Und da ging es um die sogenannten, das meintest du auch vorhin, um die sogenannten PIMS, Personal Information Management Systeme, glaube ich, ne?
Ja.
Womit eine zentrale Verwaltung der Cookie-Banner letztendlich erreicht werden soll. Also ich stelle irgendwo ein, welche Banner ich sehen will oder eben nicht. Und da fand ich, gab es eine ganz, ganz spannende Diskussion, ausgelöst von dem Vertreter der Verbraucherzentrale. Da können wir übrigens auch schon mal vorwegnehmen, dass ein Vertreter der Verbraucherzentrale aller Voraussicht nach unser nächster Gast ist. Also es passt auch hier ganz gut. Und der hat tatsächlich gesagt, also was sie auf gar keinen, es muss auf jeden Fall so konfigurierbar sein, dass man damit alle Cookies ablehnen kann. Logisch, ne? Sein Job. Er meinte aber, es dürfte auf gar keinen Fall so konfigurierbar sein, dass man damit alle Cookies annehmen kann. Das ginge aus seiner Sicht überhaupt nicht. Also das dürften die nicht leisten.
Warum? Aber das ist doch die
Einwilligung. Hat er nicht begründet. Also das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, fand ich auch. Aber war so die Aussage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir vielleicht in der nächsten Sendung nochmal nachfragen. Aber ist ja aus Sicht der Datenschutz, der Verbraucherzentrale durchaus sinnvoll. Ist aber, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, ne? Für diese Geschichte. Warum soll ich das eine mehr dürfen als das andere? Und wahrscheinlich, ja, müssen wir uns irgendwo in der Mitte finden.
Aber interessant wird es, weil der deutsche Gesetzgeber, der die Verordnung dann herausbringen soll, er muss letztendlich auch den Konzernen und den Browserherstellern untersagen, die Cookie-Banner einzublenden, obwohl die Nutzer in ihren PIMs eingestellt haben, dass sie gar keine Einwilligung geben möchten. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwie ein nationales System haben, mit dem ich die Einwilligung erteilen kann, aber die Browserhersteller werden ungefähr wie bei dem Do-Not-Track-Verfahren, das wir hatten, aber die Browserhersteller, die Serveranbieter, also die Werbebetreiber werden sagen, ja schön, dass ihr das macht, keine Einwilligung, dann blende ich nochmal einen Cookie-Banner ein. Das wird nicht helfen. Das heißt, wir müssen quasi national, internationale Auswirkungen hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie das europarechtlich funktioniert, ob da der deutsche Gesetzgeber überhaupt tatsächlich so einen Spielraum hat. Und so ein Gesetz muss ja auch von der EU notifiziert werden. Das heißt, die EU muss dann auch, die zuständige Stelle muss prüfen, ob das Gesetz überhaupt von Deutschland hätte so verkündet werden dürfen. Also die Verordnung.
So wie ich das mitbekommen habe, habe ich zumindest heute Morgen gelesen, dass ganz aktueller Stand jetzt, dass gestern Abend der Regierungsvertreter, der auch bei der Veranstaltung anwesend war, ich habe das jetzt nur gelesen, Jörg, vielleicht hast du es ja live gehört, dass er gesagt hätte, dass es im ersten Quartal 2022 einen ersten Entwurf geben soll, der dann auch schon zur ersten Notifizierung zur EU gehen soll und dass vorgesehen ist, dass das Gesetz, wenn alles gut läuft, Ende 2022 kommt.
Das ist aber eine sehr sportliche Aussage, weil ich habe es leider nicht mehr gesehen, ich musste da weg. Das ist aber eine sehr sportliche Aussage von jemandem, der ja Vertreter der alten Regierung ist. Ja,
ja klar, das kommt noch dazu. Es war allerdings jemand aus dem Apparat, ne? Aus dem Verwaltungsapparat, welches Ministerium ist das zuständig? Das Wirtschaftsministerium? Ich weiß nicht genau,
außer dem Ministerium.
Ja, genau. Also es war, glaube ich, eins unter Staatssekretär, also wenn mich alles täuscht, also zumindest niemand, der parteipolitischen Regierung beteiligt ist.
Also das ist ja die übliche Frist auch, innerhalb der man EU-Richtlinien national umsetzen muss. Und da ist Deutschland ja bekannt dafür, dass sie immer zeitgemäß
ganz arbeiten. Vorne dabei, genau.
Ich sag nur, die Cookie-Regelung, die jetzt zum 1.12.2021 so umgesetzt werden, wie sie eigentlich schon 2013 hätten umgesetzt werden müssen.
Naja.
Ja, wo übrigens eine Menge Arbeit auf die meisten Betreiber zukommt. Ich höre immer, es verändert sich nicht viel. Meiner Ansicht nach verändert sich da eine ganze Menge, weil nämlich tatsächlich das berechtigte Interesse wegfällt. Und das finde ich einen absoluten Gamechanger. Aber das hatten wir in der letzten Folge.
Genau.
Ja. Nochmal. Aber die spannende Frage, die uns jetzt hier wieder mal auch beschäftigt, ist dann tatsächlich, wie ist denn die Zukunft von diesen PIMs? Also was ist denn tatsächlich, wenn es da ein System gibt, das vielleicht sogar alle benutzen müssen, was ja auch durchaus im Raum stand, und wo ich dann eintragen kann, ja, ich möchte alle Cookies, nein, ich möchte keine Cookies. Dann haben wir wahrscheinlich so einen Effekt wie bei den Apple-Apps, wo man das ja neuerdings einstellen kann, die dann irgendwie so einen Werbeeinbruch von 80-90% hatten. Und das war's dann für viele Geschäftsmodelle im Netz.
Ja, das wird die auf jeden Fall schwer treffen. Bis auf Apple. Apple hat ja, so wie ich es mitbekommen habe, Gewinne bei der Schaltung von Anzeigen innerhalb der eigenen Dienste zu verzeichnen, weil natürlich weniger Mitbewerber. Ja, das wird auf jeden Fall die Werbebranche schwer treffen, weil sie dann nicht so genau, ich meine, ihr arbeitet ja für einen Verlag, ihr kennt es. Wem erzähle ich das? Dass natürlich dann die Einnahmen einbrechen werden und man nicht so genaues Targeting betreiben kann. Aber der Punkt ist, wenn es für alle gleich ist, dann ist ja das Feld wieder ausgeglichen, auf dem man spielt. Dann müsste es fair sein. Aber die Frage gebe ich dir gerne an euch zurück.
Ich möchte darauf hinweisen, dass im Moment immer noch eine Diskussion innerhalb des Parlaments herrscht. Und durch die jüngsten Facebook-Enthüllungen gewinnt die Seite, die im DSA ein Targeting-Verbot durchsetzen will, im Moment wieder ein bisschen an Oberwasser. Also das ist noch nicht ganz vom Tisch. Im Moment wird der Digital Service Act noch diskutiert und das würde dann halt für alle großen Plattformen gelten. Ne? Also wer am meisten unter dem Targeting-Verbot oder unter dem Tracking-Verbot auf Apple-Geräten zu leiden hat, ist im Moment Facebook. Ne? Die haben ja den größten Einbruch. Das ist weit jenseits von 1 Milliarde Dollar im Moment angeblich, laut Facebook-Geschäftsbericht. Und wenn das in Europa generell verboten werden würde, personalisierte Werbung auszuspielen, beziehungsweise dann auch im Vorfeld dann dafür zu targeten und Profile zu bilden, dann trifft es natürlich gerade Facebook und Google ganz besonders hart, klar, weil die da die Weltmeister drin sind. Ne? Und das wird noch eine spannende Diskussion. Lohnt sich sehr, das, glaube ich, im Moment zu verfolgen, weil das jetzt sehr akut ist und weil eigentlich der Fahrplan ist, dass der Digital Services Act, also der DSA, noch in diesem Jahr in den Trilog gehen soll, also in den nächsten 6 Wochen quasi in die Diskussion zwischen den 3 gesetzgeberischen Parteien kommen soll innerhalb der EU.
Ja, Disruption mal andersrum.
Das sehe ich noch nicht, aber...
Ich sehe es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das... Also die Grünen treiben das maßgeblich voran. Ne,
Frau wer übrigens das alles ziemlich dufte fand, also nicht nur auf der Veranstaltung, ist Google. Ne, der fand die ganzen Entwicklungen, finden die eigentlich ganz cool. Die wollen ja dann auch von den Chrome-Browsern Third-Party-Cookies verbannen.
Ja, sie haben dieses Privacy-Sandbox-Konzept, was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber jetzt natürlich aktuell wieder auch wieder Oberwasser kriegt, genau wie die anderen Geschichten. Und dem Flock, ne, dieses Flock-Prinzip.
Also ich würde mal schätzen,
dass zu bilden und nicht mehr einzelne Profile zu machen.
Ne? Genau, ich würde mal schätzen, dass niemand so im Moment von dieser ganzen Cookie-Diskussion den ganzen Standards, die dahinter hängen, es gibt ja diese IAB und so weiter, wollen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen, so viel profitiert wie Google. Also Google übernimmt da gerade große Teile des Werbemarktes nach meiner Beobachtung. Und das ist mal wieder, auch das könnten wir noch kurz zum Thema machen, mal wieder eine schöne Sache. Ich mache massive Regulierung und wer profitiert? Die großen amerikanischen Tech-Konzerne. Wie so häufig? Also auch gerade
okay, DSGVO. Es ist ein gleiches Spielfeld für alle. Die haben halt die besseren Spieler.
Ja, genau.
Das Geld, um sich die guten Spieler zu leisten. Um es mal so
und sie sind wahrscheinlich auszudrücken. Sind natürlich jetzt auch nicht so unbedingt an die Fesseln des europäischen Datenschutzes gebunden wie andere. Aber
wir machen wieder jetzt aber Irrleit. Nicht das Fassschrems.
Nein. Sowieso nicht. Ja, ich habe jetzt auch eine Lösung vorgestellt, aber die fand ich jetzt persönlich nicht so geeignet für die.
Das war ganz weniger eine Lösung, das war mehr ein Systemansatz.
Ja, das war so ganz, ganz häufig gesagt, oh, da laden wir die Verlage ein und die Publisher ein und so. Aber naja. Hat mich nicht überzeugt.
Wir werden es erleben. Gut, haben wir jetzt für heute genug gebasht oder möchte noch jemand mal richtig bashen? Thomas?
Ich glaube, ich habe jetzt weniger gebasht als verteidigt.
Ja, stimmt.
Aber wir sollten vielleicht noch so einen Blick in die Zukunft werfen, oder? Also
Kommt jetzt der Transhumanismus-Teil?
Den Transhumanismus-Teil will ich schon ganz gerne mit reinbringen oder auch verlangen, was du unter Transhumanismus verstehst. Aber auch, was wir am Anfang kurz hatten, so mit Entwicklung, Augmented Reality, VR-Brillen, da weiß ich ja, dass du dich da sehr mit beschäftigst, auch privat. Natürlich, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass das ja Facebook und nicht nur Facebook, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich auch ganz massiv auf diesen Zug setzen und eine viel tollere und verbesserte Version von dem, was die Älteren von uns noch unter Second Life kennen, was wahrscheinlich die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Ich fand das immer furchtbar, ehrlich gesagt. Letztendlich neu aufspielen wollen und tatsächlich der Meinung sind, dass die Zukunft eher in diesen virtuellen Welten liegen. Was macht das mit uns und was macht das mit dem Datenschutz und bringt uns das tatsächlich zum Transhumanismus?
Also ich habe den Begriff Transhumanismus fallen lassen, weil er so schön allegorisch zum Tannenbaum
passt. Ja, der ist großartig.
Aber was sie halt möchten, sind die Menschen mehr in ihre Metaversen einbeziehen. Das heißt, dass man digitale Realitäten schafft, in denen man sich noch mehr aufhält, als bloß über den Bildschirm vermittelt. Das heißt, was Mark Zuckerberg vorschwebt, ist eine bessere Schnittstelle zwischen dem Mensch und der Maschine, beziehungsweise dem Mensch oder, ich mag diesen schönen alten Begriff, dem Cyberspace, also von computergenerierten Welten. Und dadurch hat natürlich auch so ein Unternehmen wie Meta zum Beispiel eher die Möglichkeit, auch die Privatsphäre der Menschen zu gestalten. Bis jetzt ist es ja so, dass die Privatsphäre einfach existiert. Die ist in unserem demokratischen System vorgegeben. Aber sie kann von so einem Anbieter, der die Menschen immer weiter einschließt, sie kann einfach selbst gestaltet werden, einfach per Einstellung. Habe ich eine Einstellung, die mir es erlaubt zu verbieten, dass mein Gesicht nicht abgetastet wird, oder habe ich die Einstellung nicht? Wie ist es mit Inhalten? Es können ja auch bestimmte Informationen untersagt werden, wenn zum Beispiel private Nachrichten gefiltert werden. Das heißt, diese großen Plattformen kreieren eigene positive Privatsphären und ich muss letztendlich darum kämpfen, dass mir die naturgegebene Privatsphäre dort gewährt wird. Und mit Transhumanismus könnte man sagen, dass wir als Menschen immer mehr in solche Systeme eingebunden werden. Dass wir mehr letztendlich in solchen Räumen von Strömen schweben und alles sehr formalistisch erfolgt. Das heißt, wenn ich eine Einwilligung erklären will, wenn ich irgendwas einkaufen will, wenn ich mit Behörden handeln will, dann bin ich ständig in irgendwelchen digitalen Strömen. Das heißt, ich werde immer mehr aus meiner, soll ich sagen, aus meiner körperlichen Präsenz und Existenz herausgerissen. Und wie gesagt, wenn mich das visuell auch noch umschließt, dann wird es einen wesentlichen Schritt nach vorne machen. Auch wenn natürlich das, was Mark Zuckerberg vorschwebt, ich denke, das ist wahrscheinlich eher etwas, was in 10 bis 20 Jahren passieren wird. Aber man weiß ja nie, wie schnell sich eine Entwicklung beschleunigen kann. Es reicht ja aus,
also dass die Batterien schon ein bisschen in Richtung Matrix, oder?
Ja, der Architekt aus der Matrix ist dann Mark Zuckerberg.
War das jetzt eher eine utopische oder eine dystopische Vorstellung von dir? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Kommt auf die Perspektive an, würde ich sagen.
Richtig.
Kann beides sein.
Ja, Dystopie und Utopie, die liegen so nah beieinander, das kommt einfach auf deinen Standpunkt an, auf den Standpunkt des Betrachters. Also quasi dieselbe Zukunft mit zwei unterschiedlichen Zuständen. Und sind wir schon in im Quantendatenschutz?
Also jetzt, wenn ich ganz, ganz böse bin, dann würde ich sagen, irgendwie, wenn ich einen dystopischen Ansatz im Rahmen von Klimaveränderungen irgendwie mit sich bringe, könnte das hier durchaus eine angenehme Vorstellung der Zukunft sein.
Ja, wenn wir von unseren Körpern befreit werden, ist es uns ja auch egal, wie heiß es um uns herum ist. Solange die Systeme natürlich hinreichend gekühlt sind. Okay, jetzt drifte ich ein bisschen ab.
Nee, schon nötig. Aber du brauchst heute nicht mehr rausgehen ins Warme.
Ja, genau. Nee, aber ansonsten, was die Brillen angeht, also Apple entwickelt etwas, Google hat sich ja nach Google Glass ja zurückgezogen und ist im professionellen Bereich tätig und letztendlich scheitert es wie so häufig an der Technik, weil die Dinge einfach zu schwer sind. Also ich habe diverse VR-Brillen, ich spiele immer noch die meiste Zeit nicht mit den VR-Brillen, sondern ganz einfach vor meinem Bildschirm, weil da kann ich mich einfach auf die Couch setzen und losspielen. Wenn ich mich mit jemandem chatten will, dann mache ich immer noch einen Chat am Computer auf, weil es schneller geht, weil ich nicht so dieses Gerät auf den Kopf aufsetzen will. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Brille hätte, wo die Technik und die Batterien vor allem so funktionieren, dass es kaum eine Belastung für mich ist oder sogar eine Kontaktlinse oder ein Implantat für meinen Augapfel, dann hätte ich die Probleme nicht. Dann würde ich damit sofort loslegen. Also ich denke immer noch an die positiven Erfahrungen mit Google Glass zurück, wie ich durch die Stadt ging und mir die Wegweiser von mir angezeigt werden. Oder man kennt es aus Autos heutzutage, diese Augmented Reality-Einblendung in Fahrzeugen. In der neuen S-Klasse ist zum Beispiel so, dass sie richtig im Raum registriert werden. Das sind solche immensen Vorteile, vor allem Gesichter von Menschen ausblenden, Informationen vom Auge einblenden. Perfekt. Man kann sich auch zum Beispiel Markierungen oder Wegweiser in der Stadt sparen, wenn die digital eingeblendet werden.
Da greifen wir aber jetzt wieder genau auf das Problem zurück, was wir vorhin hatten, nämlich zum Beispiel mit der Facebook-Gesichtserkennung und mit den Profilen, die dort angelegt sind. Weil wenn du das, habe gestern ein Interview gegeben, bin gefragt worden, wo sehen Sie denn da eigentlich das Problem? Das Problem ist ja nicht, also im Facebook-System selbst, so wie es im Moment existiert, ist das Problem vielleicht noch begrenzt. Aber lass diese Profile, die einmal vorhanden sind und noch schlimmer vielleicht auch, was Jörg vorhin angesprochen hat, Genprofile, die überhaupt nicht mehr manipulierbar sind oder kontrollierbar sind und wirklich eindeutig einer Person zuzuweisen sind, ohne Fehlerquote. Aber auch bei Fotos ist die Erkennung ja auch gut geworden. Ne? Und das in Verbindung zum Beispiel mit einer AR-Brille, die du unbemerkt, das Problem, die Diskussion gab es ja damals auch mit Google Glass, ne? Dass du du sitzt in der U-Bahn und du weißt von deinem Gegenüber alles, du siehst dein Facebook-Profil, ohne dass er es merkt. Ne? Da finde ich das ist der dystopische Teil der ganzen Geschichte.
Ja, man müsste es technisch einschränken.
Parallelen Datenpools in Unternehmen zusammengeführt werden und wir haben halt nun mal nur die 4, 5 Großen, die das können. Und wenn die gleichzeitig auch die Treiber und die Hersteller der ganzen VR- und AR-Geschichten sind, dann wird mir ein bisschen Angst und Bange, muss ich ehrlich sagen.
Ich denke, das kann aber auch... Ja, das genau, jetzt fällt schon wieder das Wort Datenschutz, als ob Datenschutz
hier schuld wäre. Wir sind ein Datenschutz-Podcast,
Thomas. Nein, du hast auch recht. Allerdings geht es ja eben nicht um den Datenschutz. Wir haben jetzt ich habe keine Angst davor, dass Facebook meine Daten hat. Ich habe nur Angst davor, dass sie missbraucht werden. Darum geht es. Wenn wir es schaffen, den potenziellen Missbrauch von Daten, zumindest entsprechend unseren Vorstellungen, einzudämmen, dann können wir auch den Datenschutz mindern. Weil der Datenschutz ist letztendlich nur ein Regularium. Nur das Problem ist eben, den Missbrauch zu verhindern. Da müssten wir uns jetzt irgendwie einigen, das hinzubekommen. Dann wird auch der Datenschutz uns nicht im Wege stehen. Das heißt, die Probleme liegen häufig woanders.
In meiner Welt hätte der Datenschutz die Aufgabe, genau das zu tun.
Den Missbrauch zu verhindern. Aber wenn es keinen Missbrauch gäbe, wenn du wüsstest, du gibst jemanden Daten, der aber sie auf keinen Fall missbrauchen wird, weil alles, was dort stattfindet, transparent ist. Es ist, alle Prozesse laufen offen, jeder kann sie beobachten. Würden da irgendwelche Missbräuche passieren, dann würde das sofort jeder mitbekommen. Da hätte ich wenig Sorgen, meine Daten so einem System zu geben. Ist jetzt natürlich ein bisschen utopisch, aber da hätte ich nicht solche Sorgen. Wenn das System aber eine Blackbox ist, eines wirtschaftlich agierenden Unternehmens, das gerne viele Daten sammelt, bevor es ihm verboten wird, dann denke ich, okay, dann möchte ich doch einen stärkeren Datenschutz.
Ja, genau so sehe ich das auch. Genau, und dann haben wir noch das Problem des regionalen Datenschutzes, nämlich stellen wir uns mal eine Welt vor, auf der ganzen Welt die DSGVO die Regeln bestimmen würde, dann würde eben all das, was Facebook und Google im Moment tun oder vieles davon, gar nicht möglich sein. So, sie dürfen es ja nur, weil sie sich den Regeln hier entziehen quasi. Ne?
Und, sie machen das, weil sie...
Nee, das sehe ich halt als sehr problematisch an, ne? Aber gut.
Genau. Das heißt, Google und Facebook orientieren sich eher an dem kann, denn an dem darf.
Genau. So, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen dystopisch geworden. Jörg, du wolltest dystopisch aus der Episode raus, glaube ich.
Nö, ich bin auch nicht so optimistisch, ehrlich gesagt.
Bin gar nicht so. Nö.
Nee. Ach, ich bin schon sehr optimistisch. Also ich denke, das wird sich schon alles in der Zukunft legen. Post-Privacy ist ja auch so ein Ding. Das heißt, wenn wir eine schöne, harmonische Welt hinbekommen, wo keiner Angst vor Missbrauch seiner Daten haben muss, dann können wir sie einfach alle freigeben. Jeder hat auf Daten Zugriff. Die sind eh so flüchtig. Das wird in der Zukunft passieren. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie häufig jetzt Datenlecks stattfinden, wenn diese Quote noch weiterhin so zunehmen wird und exponentiell zunehmen, wie sie gerade stattfindet, dann haben wir die Post-Privacy quasi automatisch in ein paar Jahren. Da müssen wir uns eh schon Gedanken machen, wie wir zusammenleben, wenn jeder alles über jeden weiß. Und das ist auch kein Problem. Man kann auch Gesellschaftsformen umgestalten. Ich denke, das Allerwichtigste ist, und das ist eigentlich der Kernpunkt von allem, von dem Datenschutz, wenn man runterbricht, dass man eine Möglichkeit hat, Zustände ändern zu können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, aufwendig beobachtet werde, meine Meinung zu äußern, andere Gedanken zu entwickeln, sie potenziell in Tat umsetzen zu können, also quasi das gesellschaftliche Leben zu steuern, dann ist ja alles gut. Letztendlich egal, wie die Gestaltung drumherum ist. Aber wichtig ist, dass man halt eben diese Möglichkeit hat und nicht Angst hat, sobald ich irgendetwas sage, wird mir etwas passieren. Und das steckt meines Erachtens hinter dem Datenschutz. Das heißt, seid alle nett zueinander. Je netter ihr zueinander seid, desto weniger streng muss der Datenschutz auf euch aufpassen. Oh.
Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Also wir halten nochmal fest, nochmal ganz kurz. Also
Post-Privacy durch Technikversagen.
Genau, also Rechtsanwalt Thomas Schwenke wünscht sich mehr Datenlecks, damit wir schneller den metaphorischen Zustand der Post-Privacy erreichen.
Er sieht
das habe ich richtig zusammen.
Wünschen nicht, glaube ich.
Er sieht es als eine gewisse Konsequenz.
Ist was dran.
Gut, in diesem Sinne. Hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Wir waren mal ein bisschen anders unterwegs als sonst, aber wir hatten jetzt auch mit dem TTDSG und mit den Rechtsgründen in den letzten zwei Folgen, glaube ich, den Zuhörenden sehr viel zugemutet, waren sehr fachspezifisch meiner Ansicht nach. Und ich finde es schön, dass wir heute mal ein bisschen mal wieder eine Ebene höher gesprungen sind und hoffentlich
Meta.
Auch zur Unterhaltung beigetragen haben. Genau, wir sind eine Stufe im Metaverse hochgesprungen. Jetzt müssen wir leider wieder runter, ne?
Ja, man wird dieses Wort nie wieder unbesehen verwenden können, Meta. Das wird sowas wie Cyber.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es war sehr schön, endlich mal in einem, wie heißen die so schön, Laber-Podcast gewesen zu sein. Die sind ja auch super erfolgreich.
Ist das jetzt ein Kompliment oder nicht? Ich würde sagen,
das ist ein Kompliment. Nein. Das ist einfach eine Fachbezeichnung. Also ein Laber-Podcast bedeutet Menschen, die sich nett unterhalten, die sind sehr erfolgreich. Wenn ihr mich das nächste Mal einladen solltet, worauf ich mal hoffe, dann bitte zu einer True-Crime-Ausgabe. Die haben auch viele Erfolg.
Das machen wir. Ist vorgemerkt. Jörg, hast du mitgeschrieben?
Gut. Ja, wenn du gerne nochmal kommst, bist du natürlich herzlich jedes Mal eingeladen, genau. Wieso machen wir den Laber-Podcast, aber ihr nicht? Was soll das denn heißen?
Also jetzt. Wir haben extra ein Nebenformat, nämlich die Obita Dictum, um labern zu können.
Okay. Das nächste Mal haben wir wieder ein richtiges Thema. Da geht es um Datenschutz bei Verbrauchern. Und dann werden wir wahrscheinlich nach der Zeit, soll ich sagen, Holger?
Ja, klar.
Soll ich sagen, ja. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir mal einen live aufgezeichneten Podcast machen. Da werden wir nämlich den Podcast nach derzeitiger Planung aufzeichnen auf der TechTide-Messe in Hannover, techtide.de.
Ich glaube eher Konferenz als Messe, nicht, dass man einen falschen Eindruck kriegt. Ne?
Also es ist von der Deutschen Messe eine Konferenz, genauso. Mhm. Und mal gucken, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Thomas, genau. Vielen Dank.
Ich möchte noch ganz kurz wie immer auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Das ist, unsere Webseite ist ct.de/Auslegungssache. Die Mailadresse ist auslegungssache@ct.de und uns beide erreicht man jeweils über unsere Namen, wenn man die in die Suche eingibt, auch einfach auf Twitter und kann uns auch dort bitte sehr gerne kontaktieren. Oder im Forum, genau. Und wir sind sehr dankbar für Themenvorschläge oder für sonstige Hinweise, auch für Korrekturen. Ich habe übrigens jetzt, das muss ich jetzt noch ganz kurz loswerden, ich habe eine gute Idee gehört, ein Podcast ist in der Wochendämmerung. Das ist ein Podcast, wo am Ende der Woche, unter anderem mit Holger Klein. Und die veröffentlichen immer direkt nach der Sendung einen Fact-Check. Das finde ich total interessant. Das müsst ihr euch mal anhören. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da hört jemand zu, hat dann 2 Stunden Zeit und der Fact-Check, also alle Verbesserungen und Korrekturen, die Falschaussagen im Podcast gefallen sind oder so Ungenauigkeiten, werden dann direkt im Podcast korrigiert. Fand ich ganz witzig, die Idee. Sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen, Jörg.
Irgendein armes Wesen finden, das für uns macht.
Skepsis. Okay, alles klar.
Der Heise Verlag sucht einen neuen Rechtsreferendar oder eine neue Rechtsreferendarin für spannende akustische Aufgaben.
Ganz genau.
Das kann ja dann mein Kollege machen, genau. Ja, nochmal vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Thomas. Holger. Und wir enden wie immer mit Holger.
Schützt eure Daten. Tschüss.